Guten Morgen. Die meisten kennen mich. Kai Bienmüller ist mein Name. Ich bin 36. Ich bin verheiratet mit Katha, die macht eine Ausbildung zur Floristin und arbeitet heute. Und wir haben zwei Kinder. Mein Sohn Piet sitzt hier vorne und meine Tochter Ellen ist gerade mit den Kids rausgegangen. Wir alle haben die Fähigkeit, uns zu fokussieren, uns auf etwas ganz genau zu konzentrieren. Ihr könntet die Predigt dazu nutzen, die ganze Zeit das Muster meines Hemds zu beobachten und zu gucken, was ist das jetzt für eine Struktur? Ja, was sind das für Farben? Darauf können wir uns konzentrieren. Wir können uns konzentrieren, ob das hier unten ein bisschen mehr spannt oder nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Notenständer habe. Das ist der eigentliche Grund, warum ich kein iPad... genau, ja, ich trage es offen. Ihr könntet euch darauf konzentrieren, was für Farben hier in den Scheinwerfern sind. Ihr könntet euch auf Geräusche konzentrieren, auf die Kindergeräusche da hinten oder auf, wenn jetzt Sommer wäre und die Fenster offen wären, auf das Vögelgezwitscher. Wir können uns fokussieren, wir können uns konzentrieren mit unserem Blick, mit unseren Ohren. Ja, das ist zum Beispiel ein Problem, wenn man einen Tinnitus hat. Ja, ich habe mal ein Wochenende Konzerte, ein ganzes Wochenende lang Konzerte besucht und schlau wie ich war mit 14, vor den Lautsprechern die ganze Zeit gestanden. Da hatte ich schon mit 14 einen Tinnitus. Das bedeutet, es piept die ganze Zeit im Ohr. Und ich musste zum Arzt eine Woche lang und so eine Kochsalzlösung immer kriegen. Und der Arzt hat mir aber irgendwann gesagt, das eine ist ja die Behandlung, die ich mache, und das andere ist die Konzentration auf diesen Ton. Ja, wenn man sich die ganze Zeit darauf konzentriert, dann hört man auch die ganze Zeit diesen Piepton. Da gesagt, achten Sie doch einfach mal nicht mehr drauf. Und das war ein Teil dieser Behandlung, ja, dass ich lernen konnte, diesen Ton nicht zu ignorieren. Ja, manchmal knallt er ja, aber trotzdem einfach mal nicht drauf zu achten. Und auf einmal war er gar nicht mehr so nervig. Ich konnte mein Gehör auf ein bisschen andere Sachen konzentrieren, fokussieren. Ihr könnt, und das werdet ihr natürlich machen, in den nächsten 20 Minuten meiner Stimme zuhören, euch darauf konzentrieren. Das könnt ihr und nicht auf alle anderen. Ihr könnt, und das ist auch mal lustig, wenn ihr mal essen geht oder so, ja, dann könnt ihr bei eurem Gegenüber sein und dem, was er sagt, oder mit den Ohren überall anders. Manchmal hat man Leute am Nachbartisch sitzen, die helfen dir auch dabei. Ja, die reden so laut und so merkwürdige Sachen, dass du gar nicht anders kannst, als dazuhören. Ja, und ich bin jetzt auch in der Gastronomie tätig, ja, und wenn man da so mal den Tisch putzt und dann hört man manchmal Sachen, da denkst du, meine Güte, ja. Also wir können uns auch auf Gespräche am Nachbartisch konzentrieren. Man kann aber auch, um mal wegzukommen von der Sicht, von dem Gehör, auch in unseren Gedanken konzentrieren und fokussieren. Wir können uns ganz genau auf eine Sache einschießen. Wenn meine Tochter ein Hörbuch hört, zum Beispiel, jetzt sind wir wieder beim Hören, aber wenn sie in diese Gedankenwelt eintaucht, ja, dann ist sie da voll drin. Ja, wir können uns mit einem Thema beschäftigen, wir können uns mit einer Sache, mit einer Person beschäftigen im Kopf und die ganze Zeit, dass wir alles andere drumherum ausblenden. Wir fokussieren uns in jeglicher Hinsicht, weil ich glaube, dass wir mit den ganzen Einflüssen, die auf uns einprasseln, gar nicht umgehen können. Ja, wir müssen sortieren, wir müssen entscheiden, wo unser Fokus liegt, weil wir sonst unter dieser Last an Impulsen, glaube ich, verrückt werden würden, ja, und auch kaputt gehen könnten. Wir können nicht alles gleichzeitig sehen, wir können nicht alles gleichzeitig hören, wir können nicht alles gleichzeitig gerade wichtig nehmen und können das auch nicht alles verarbeiten. Deswegen schafft sich auch jeder von uns seine eigene kleine Lebenswelt, ja, und das auch im unterschiedlichen Umfang. Wir können nicht alle Menschen gleich lieb haben. Wir können nicht alle Menschen gleich intensiv in unserem Leben teilhaben lassen. Geht nicht. Deswegen haben wir einen engen Kreis. Wir haben eine Familie in der Regel, ja, und die auch in der Regel zu diesen Stammleuten gehören, die dir am nächsten stehen. Ja, du hast auch einen Freundeskreis und von diesem Freundeskreis hast du nochmal beste Freunde, wenn man das so sagen kann, ja, oder die engsten Freunde. Da, auf diesen Personen liegt ja der Fokus, ganz klar. Und dann eine Schicht weiter oder einen Kreis weiter, wenn man so will, da sind die Bekannten, da sind entfernte Verwandten, da sind vielleicht deine Kollegen, deine Mitschüler, deine Nachbarn und nochmal weiter wenn man das so will. Du hast auch deinen Ort, an dem du dich bewegst. Du wohnst wahrscheinlich hier. Ja? Ich wohne in Herten. Und da haben wir so unsere Orte, da haben wir den Stadtteil. Ja? Da haben wir diese Wege, die wir fahren und die wir gehen. Ja? Das ist so unsere kleine Welt, auf die wir einen Fokus gelegt haben. Unsere Welt kann sich aber verändern. Und bleiben wir mal bei den Wegen und bei den Straßen. Wenn bei uns in Herten gebaut wird, dann denken sich die Leute in meiner Fantasie, so, wir haben Geld, wir können 5 Straßen sanieren, lass uns das gleichzeitig machen. Ja? Und dann hatte ich das auch schon mal, dass ich mich gefragt habe, wie soll ich denn jetzt mit dem Auto dahin kommen? Es sind alle Straßen zu. Ja? Das geht und das verändert deine Welt, wenn du auf einmal anders fahren musst. Ja? Oder wenn das auf einmal jetzt eine Einbahnstraße ist, was vorher nicht nötig war. Deine Bekanntschaften können sich verändern. Vielleicht sind Nachbarn, die wegziehen da oder keine Ahnung, eine Freundschaft an sich verändert sich, weil Menschen sich verändern. Und dann passiert was. Deine Welt verändert sich so ein bisschen. Es gibt auch große Änderungen. Ja? Du heiratest oder deine Kinder heiraten. Oder du bekommst Kinder. Ja? Dann verändert sich deine Welt. Oder du ziehst endlich in das Haus, was du wolltest. Und ich hoffe, dass es das Traumhaus ist. Dann ändert sich einiges in deinem Leben. Wenn du deinen Job wechselst, es ändert sich einiges in deiner Welt. Und dann gibt es auch diese sehr großen Änderungen, die einfach schwere Verluste zum Beispiel sind. Ja? Wenn du nahestehende Menschen verlierst aus deinem Leben. Und da sind wir bei dieser Barriere, die wir ja für uns als Menschen so empfinden. Der Tod ist das Schlimmste eigentlich, was wir uns vorstellen können, weil dann wird dir etwas weggenommen. Komplett. Und das wird aus deiner Welt, die du dir baust und die du für dich gebildet hast, auf einmal etwas rausgebrochen. Wenn Beziehungen scheitern, bricht etwas heraus. Wenn eine schwere Krankheit dich oder jemanden in deiner Familie betrifft, dann bricht etwas ein. Deine Welt verändert sich dramatisch. Wenn du vielleicht gezwungenermaßen umziehen musst, in eine andere Stadt ziehen musst, es ist eine große Änderung. Wenn deine Stelle gestrichen wird und so weiter, ihr habt es verstanden. Und es ist ja nicht so, dass wir sehen, oh, jetzt ist es anders, okay, sondern wir reagieren ja auf das, was sich tut in unserer Welt. Und wenn es positive Veränderungen sind, dann bewirkt das für uns, oh, wir haben so eine Leichtigkeit, ey, es ist schön, es tut sich was in meinem Leben, du hast so eine Freude, du hast das Gefühl, ja, es ist, erfüllt mich gerade, was hier passiert, es ist so schön, das sind spannende Veränderungen, du empfindest Freiheit und du bist auch ein bisschen entspannt und deine Arme sind offen. Und wenn es negative Veränderungen sind, dann ist das mehr und mehr eine Last auf deinen Schultern. Dann ist es etwas, was du mit dir rumschleppst im wahrsten Sinne des Wortes, wo du ein Kloß im Hals hast, wo dir etwas schwer im Magen liegt, wo du unzufrieden bist, wo du Stress empfindest, wo du wütend wirst mit der Zeit, ja, weil dieser Druck nicht nachlässt. Und das Gegenteil von den offenen Armen passiert, du bist so, ja, verschränkt und du ziehst dich zurück, anstatt dich zu öffnen. Wenn das passiert, wenn so schwere Veränderungen in deinem Leben passieren, die dir zu schaffen machen, dann ist das so, dass wir unsere letzte Sicherheit suchen. Dann beschränken wir uns auf die wenigen Konstanten in unserem Leben. Dann, vielleicht kennt ihr das von euch selber, von anderen, dass jetzt erstmal alle Leute nicht wichtig sind, sondern nur jetzt gerade wichtig sind. Jetzt muss ich gerade mal nur meinem Ehepartner reden. Jetzt muss ich gerade mal nur diese Menschen um mich herum haben. Ich will gerade niemanden anders sehen. Ich kann gerade nicht arbeiten. Wenn es heftig wird, ziehst du dich zurück. Beschränkst dich auf deine Konstanten. Und je nach Schwere deiner Situation wird es eben immer mehr. Ich hatte es im Studium so, da habe ich auf einmal psychosomatische Schmerzen gehabt. Ja? Mein Körper hat Schmerzen gefunden, die Panik wurde groß, dass ich irgendwie schwer krank bin. Das Ergebnis war, ja, du hast zwar Schmerzen, aber das liegt nicht an deinem Körper, ja, sondern an deiner Psyche, wie auch immer. Und das war schwer zu begreifen. Aber als es anfing und ich damit umgehen lernen musste, da, was habe ich gemacht? Ich bin erstmal 3 Wochen nach Hause gefahren. Studium erstmal stehen lassen, Timo stehen lassen, ja, die Semesterfreizeit sausen lassen und mich auf meine Konstanten beschränkt, damals meine Eltern. Erstmal nach Hause, erstmal in Sicherheit, erstmal ins Schneckenhaus. So passiert es. Das ist ein Schutzmechanismus, der aber nur vorübergehend sein sollte. Bei unserer Fähigkeit, uns zu fokussieren, besteht das Risiko darin, dass wir uns auch darin verlieren. Dass wir für immer so bleiben wollen, dass wir uns nicht mehr zurücktrauen ins normale Leben. Und das ist unproblematisch, ja, wenn wir uns, sage ich mal, darin verlieren, nur noch mit den Ohren beim Nachbartisch zu sitzen. Ja. Dann ist der Gegenüber vielleicht mal beleidigt, weil du den ganzen Abend nur zuhörst bei anderen. Das ist nicht schlimm. Problematisch ist, wenn du dich zum Beispiel in Angst verlierst. So habe ich das damals empfunden. Ich war in der Angst verloren. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte kaum essen. Ich war nur da drin beschäftigt. Ja, du kannst Angst haben vor Terroranschlägen. Du kannst Angst haben vor schweren Krankheiten. Du kannst Angst haben vor Tod. Du kannst Angst haben vor Veränderungen und dich überall darin verlieren. Du kannst Angst haben um deine Kinder. Ihr müsstet mich mal sehen, als ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gegangen bin. Meine Güte. Das erste Mal. Ja, man lernt ja mit der Zeit, aber die ganze Zeit. Ja, du kannst jetzt. Ja, ich fange dich, wenn was passiert. Und das Kind so einfach. Ja, aber ich habe. Also man kann sich auch darin verlieren und auch da drin dann bleiben. Das ist schlecht. Du kannst dich, wenn du Verletzung erlebt hast, in deinen Verletzungen verlieren. Du kannst in eine Opferrolle schlüpfen und darin bleiben. Und dann sind immer die anderen schuld. Und dann bist immer du der Arme oder die Arme. Ja, du kannst in Selbstmitleid versinken. Du kannst von Neid zerfressen werden. Das passiert und das gibt's. Du kannst dich in deine Identität, dieser Frage verlieren, ja, und dieser Sorge um deinen Körper. Ich darf kein Gramm zunehmen. Kinderriegel, nein. Salat, ja. Dressing ohne Öl. Geht. Klar, kannst du es machen, aber du kannst dich darin verlieren. Gesund, bitte achtet auf euch, ja, ich achte auch auf mich, aber du kannst dich darin verlieren. Du kannst Essstörungen entwickeln, du kannst dich irgendwann fragen, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich? Ja, deine Identität in Frage stellen, dich darin verlieren. Und noch kurz, du kannst dich politisch, ja, du kannst dich theologisch, du kannst dich überall verzetteln und überall eben zu dolle fokussieren. Und immer ist es dasselbe, was passiert, dein Horizont wird kleiner und enger. Deine Weite wird eingeschränkt. Deine Schutzmauern werden höher. Deine Farben werden mehr und mehr zu schwarz und zu weiß. Und was es dann braucht, ist eine Erweiterung wieder deines Horizonts, damit du wieder rauskommst aus deinem Schneckenhaus. Die erste Gemeinde in Korinth hat so eine Situation gehabt, ursprünglich von Paulus gegründet, stark gewachsen, eine lebendige Gemeinde auf gutem Weg, mittendrin in der Großstadt Korinth, viele Religionen, viele Kulte, viel Sex, viel Geld, viele Einflüsse, viel Verwirrung. Und die sind da rein als lebendige Gemeinde und dann ging es los. Viele verschiedene Fragen. Sie mussten mit verschiedenen Dingen umgehen. Ja, der eine hat mit seiner, ich glaube, mit der Schwiegermutter eine Affäre gehabt. Ja, dann sind Leute gestorben. Sie haben sich gefragt, was ist mit denen? Ja, und die einen haben gesagt, ja, die stehen da, sind da auferstanden. Die werden auferstehen. Die anderen haben gesagt, nein, haben sich darüber verzettelt. Und die Gemeinde hat sich immer mehr mit sich selbst beschäftigt, immer mehr in sich selbst verloren und immer mehr zurückgezogen und nicht mehr in die Stadt hineingewirkt, sondern die Wände hochgemacht und sich geschützt vor der Stadt. Geschützt. Es gab immer mehr Fragen. Die einen haben gesagt, ja, lass uns das machen, wie Apollos das gesagt hat. Die anderen haben gesagt, nein, lass uns machen, wie Paulus gesagt hat. Nein, wie Petrus. Die anderen haben gesagt, nein, wie Jesus. Und du denkst, hä? Haben die alle was anderes gesagt? Hat Paulus was anderes als Jesus gesagt? Naja, aber es kam auf einmal diese vier Gruppen, die haben sich gestritten. Dann gab es Leute, die haben beim Abendmahl den Magen vollgeschlagen. Die anderen haben sich wie Wilde benommen im Gottesdienst. Ja, es war einfach komische Zustände in dieser Stadt. Und Paulus spricht mit dem ersten Korintherbrief genau da rein. Er sagt etwas zum Abendmahl, er sagt etwas zum Umgang miteinander. Er schreibt dieses Kapitel 13 über die Liebe. Ja, die Liebe ist, ihr kennt diese ganzen Verse. Er spricht über den Zweck der Geistesgaben, über das Verhalten im Gottesdienst und er bringt Ordnung rein. Schließlich in Kapitel 15 spricht er auch über die Auferstehung vom Tod. Und ihr seht das hier an der Wand einmal. diese Struktur von diesem Kapitel. Ja, am Anfang sagt er, ich möchte euch daran erinnern, was ich euch beigebracht habe, was ich euch erzählt habe von Christus in den ersten beiden Versen. Dann erzählt er in den Versen 3 und 4 davon, was Jesus getan hat am Kreuz. Ja, dass er gestorben ist und dass er nicht tot geblieben ist, die Sünde aber schon. Ja, und dann zählt er in den Versen 5 bis 8 die Augenzeugen auf. Ey, guck mal, die haben Christus gesehen, die haben den Christus gesehen. Er ist wirklich auferstanden. Und dann erzählt er von sich selber in den Versen 9 bis 11. Ich habe ihn doch auch gesehen, das habe ich euch doch erzählt. Und dann in diesen Versen 12 bis 19 sagt er, ey, ich habe ihn gesehen, die anderen haben ihn gesehen. Und ihr sagt teilweise, er ist nicht auferstanden. Seid ihr euch sicher? Denn wenn ihr sagt, Jesus ist nicht auferstanden, dann ist unser Glaube auf dieser Welt nutzlos. Dann sind unsere Sünden nicht vergeben. Dann ist das, was wir hier machen, dann ist das Fundament dieser Gemeinde weg. Seid ihr euch sicher, dass ihr das meint? Und dann kommt es in Versen 20 bis 22 und die lesen wir jetzt zu so einem Bekenntnis. Paulus schreibt dieser zurückgezogenen Gemeinde, es verhält sich doch ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Zuversicht, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Und genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Er spricht mit Klarheit von der Auferstehung, er bringt Ordnung und er bringt auch wieder Perspektive in diese Gemeinde. Das ist das, was Paulus hier tut. Er bringt Hoffnung, eine Schneckenhausgemeinde. Die Hoffnung, dass auf den Tod, den wir erfahren, in vielerlei Hinsicht immer die Auferstehung folgt, weil wir an Jesus glauben, der auferstanden ist. Mit den Evangelien, mit den Augenzeugen, mit seinem eigenen Evangelium, mit dieser Lehre erinnert er die Korinther und durchbricht damit die Mauern dieser Gemeinde und auch die Mauern eines jeden Einzelnen. Mit dem Evangelium erweitert er wieder diesen Horizont der Korinther. Es ist ein Türöffner. Die Gemeinde wird nicht den Brief gelesen haben und gemerkt haben, boah, ja klar, alles wieder safe. Ja, Türen auf, raus. Aber das ist der Türöffner, das ist der Lichtschalter, der wieder angeht. Und jetzt können sie sich neu sortieren. Jetzt kann jeder Einzelne auf sich schauen und sagen, okay, stimmt, Christus ist auferstanden. Das betrifft mich nicht erst am Ende meines Lebens, sondern schon jetzt. Und jetzt geht's los. Ja, es kommt Perspektive in die Orientierungslosigkeit. Es kommt die Klarheit zurück in die Verwirrung. Es kommt die Liebe zurück in wachsende Lieblosigkeit. Es kommt eine Hoffnung zurück in diese Angst, die die Gemeinde belastet hat. Und es kommt auch wieder Bedeutung, das Gefühl von Bedeutung hinein in diese sich bedeutungslos fühlende Gemeinde. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Bericht, wo der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet. Sie sind verschlossen im ersten Stock, glaube ich, eines Gebäudes. Die Fenster sind zu, die Türen sind verrammelt und Jesus kommt hinein. Er begegnet ihnen. Ja? Und danach gehen sie raus. Danach fangen sie an zu erzählen, zu predigen. Das ist das, was Jesus tut. Er kommt in unser Schneckenhaus und macht das Licht wieder an, macht die Tür wieder auf. Das ist das, was Gott immer tut, wenn wir uns verzetteln, wenn wir uns verlieren und wenn wir uns verschließen, wenn die Welt schwarz-weiß wird und eng wird. Damals in dieser Zeit, als ich mich zu meinen Eltern geflüchtet habe im Studium, da hat jemand ein Bild für mich gehabt. Er hat im Gebet ein Bild gesehen und er hat gesagt, ey, du hockst im Dunkeln in einem Labyrinth und du weißt nicht weiter und Jesus kommt zu dir und führt dich aber jetzt hinaus. Das Bild hat mit mir gemacht, dass ich frustriert war, weil ich wollte eigentlich hören, dass jemand sagt, Jesus kommt zu dir, macht und ist alles gut. Aber das war nicht der Inhalt des Bildes. Das Bild war nur, kommt zu dir und du bist noch im Labyrinth, aber er führt dich jetzt langsam raus. Das ist das, was Jesus tut. Er kommt erstmal zu dir und öffnet die Tür. Das sind seine Gedanken für uns. Er möchte uns in die Freiheit führen, dir wieder Frieden schenken. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dich rausboxen. Und vielleicht ist das, dieser Gedanke, ein bisschen Balsam für dein Gottesbild, ja, wenn du Kinder hast. Stell dir vor, was du dir für sie wünschst. Ja, was wünschst du deinem Kind? Was wünschst du, was es erfährt in seinem Leben? Wenn du dich damit beschäftigst, dann fängst du an zu denken, wie Gott über dir denkt. Gott macht sich immer Gedanken über uns. Er ist bemüht darum. Er hat gute Gedanken für uns. Er möchte unser Bestes, wie wir das für unsere Kinder möchten. Ich habe ein Video mitgebracht. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist auch ein bisschen süß. Ich glaube, es ist ohne Ton. Weiß ich gerade nicht, aber wir können es einmal kurz. Nee, es ist mit Ton.
Hi Piper, how are you? Hi, can you see? Can you see? Yeah. Hi, honey.
Piper, hi.
Hi, honey. Can you see?
I think she can.
Hi, babe.
Hi.
You look so cute.
Hey.
Die Vorgeschichte ist, das Kind kann nichts sehen bis jetzt, diesen Moment. Es kriegt die Brille und sieht seine Eltern das erste Mal. Ja, und staunt und ist völlig verwirrt. So, hä, die sind ja scharf. Ja, also im optischen Sinne. Also, sehr scharf. Das ist das, was Gott uns schenken möchte, wenn unsere Sicht unklar ist. Ja, dass wir wieder scharf sehen können. Wie steht es um deine Welt? Wie steht es um deinen kleinen Horizont? Wenn du heute hier bist und dabei bist, dich zu verlieren oder dich schon verloren hast, dann möchte Jesus dich ergreifen und wieder rausziehen. Wenn du heute hier bist und merkst, es sind nur noch Mauern um mich herum, dann wird Jesus neben dir auftauchen und die Türen öffnen und dich hinausziehen. Wenn du das Gefühl hast, du bist so bewegungslos vor Angst, dann möchte er dich entkrampfen, ja, dass du wieder losgehen kannst. Wenn du keine Ahnung hast, wo oben oder unten ist, möchte er anfangen, mit dir Schritte zu gehen, dass du langsam wieder Orientierung findest. Wie sieht deine Welt wohl im Licht der Auferstehung aus? Ja, und die größte Macht, die ein Mensch, ob er nun gläubig ist oder nicht, kennt, ist der Tod. Das ist das, wo es endet, wo man nichts machen kann. Ja, wir können uns unsere Haut länger frisch halten, ja, wir können auch unsere Lebenserwartung hochschrauben, aber am Ende ist immer das klar. Der Tod ist da am Ende. Jeder Mensch wird sterben und selbst Jesus ist gestorben. Aber er ist auch wieder auferstanden und hat dem Tod damit die Macht genommen. Und wenn du daran glaubst, wirst du auch begreifen und erleben, dass er auch in deinen Tod Leben bringt. In den Tod, den du erfährst in deinem Leben, um dich herum. Auch da ist Leben, weil Jesus lebt. In dieses Ende und in jedes Ende kann Christus einen Neuanfang, einen Neubeginn geben. In jede Angst kann er auch wieder Zuversicht und Freiheit bringen. In jeden Schmerz Trost, in jede Trauer auch wieder Freude. Das ist nämlich der Wille Gottes und das ist auch die Kraft der Auferstehung. Es geht bei der Auferstehung nicht nur darum, dass es nett ist zu wissen, dass wir nach unserem Tod weiterleben und dass es dann alles gut ist. Es hat Auswirkungen auf mein Jetzt. Die Kraft der Auferstehung, Kraft Gottes, darf ich jetzt in meinem Leben erfahren. Wir wollen uns jetzt einmal vorstellen, was möglich wird, durch diese Hoffnung, durch diese Perspektive, durch diese Auferstehungskraft in unserem Leben. Und der erste Gedanke, und das ist auch so ein freisetzender Gedanke, ist, du bekommst die Hoffnung, dass Gott eingreift oder andersrum. Du beginnst mit dem Glauben, du bekennst und glaubst. Es ist so, wenn wir etwas erleben, wenn unsere Welt erschüttert wird, dann macht das was mit uns und zwar fühlen wir uns erstmal schlecht. Ja, wir fühlen eine Machtlosigkeit vielleicht. Wir fühlen eine Angst. Wir fühlen eine, keine Ahnung, eine Depression, eine Trauer. Etwas, was uns sehr, sehr zu schaffen macht. Und wenn du mit diesen Gefühlen weiter konfrontiert bist und damit umgehst, dann wird das irgendwann Auswirkungen haben, nämlich auf dein Handeln. Dann wirst du nämlich träge, dann wirst du auch passiv, ja, dann wirst du so ein bisschen lethargisch vielleicht, dann gibst du auf, dann ist das, was du machst, nur noch halbherzig. Und wenn du so weitermachst und du auch noch merkst und durch dein Handeln noch mehr frustriert wirst, ja, weil dich das auch nicht mehr glücklich macht, dann wird das auch weitere Auswirkungen auf dich haben. Du merkst, dass sich deine Überzeugungen ändern. Ja, dass du nämlich sagst, es hat keinen Zweck mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Hoffnung. Davon bin ich fest überzeugt. Es hat keinen Sinn. Es lohnt sich nicht. Ja, und wenn es dann weitergeht, dann hat das auch Auswirkungen auf das, was für dich zur Wahrheit wird. Ja, ich bin mit dem Glauben groß geworden oder ja, ich kenne mich gut aus mit der Bibel, aber die Wahrheit ist, Gott ist machtlos. Oder die Wahrheit für mich ist, Gott hat mich vergessen. Gott kümmert sich um die Leute, die dann medienwirksam sind, ja, aber nicht um mich. Ja, Gott kümmert sich um die Leute in der Bibel, aber auch nicht um alle. Ja, und das wird dann auch zu deinem Glauben, zu deiner Wahrheit. Du kommst von diesen Gefühlen hierhin. Und das ist das, was dich eng macht, deine Welt eng macht. Was wir jetzt an Hoffnung haben durch diese Auferstehung ist, ey, Moment mal, Gott bringt doch eine Veränderung in mein Leben. Gott bringt Auferstehung in den Tod und. Es ist, du hast jetzt die Freiheit in deiner Krise, in deiner Verlorenheit zu sagen, ich fange aber nicht da an, damit an, wie ich mich fühle. Ja, ich fühle mich gerade schlecht, ich fühle mich so, ja, aber ich fange nicht so an, sondern ich fange mit der Wahrheit an. Das, was für mich meine Wahrheit ist und meine Wahrheit ist, und das glaube ich und bekenne ich, Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat mich nicht verlassen. In der Bibel steht, und das glaube ich nach wie vor, dass er um mich sich sorgt, dass er mein guter Hirte ist, dass mir nichts mangeln wird und. Du fängst in dieser Freiheit der Auferstehung mit dem Glauben an. Gott ist der Herr, er sieht mich. Und er hilft mir, das wird er machen. Und das wird Auswirkungen haben auf deine Überzeugung, nämlich, dass es Hoffnung gibt. Du glaubst dann auf einmal, ich habe Hoffnung, es gibt für mich eine Perspektive. Es ist nicht verloren, was ich hier mache. Und mache ist das Stichwort, weil es dann nämlich auch dein Handeln beeinflussen wird. In der gleichen Weise, nämlich, dass du dann nämlich auch wieder Mut fasst, aktiv zu werden. Etwas in deiner Krise zu tun, dich nicht da hängen zu lassen, sondern zu sagen, ich stehe wieder auf. Und wenn es einfach nur erstmal ist, ich gebe mir erstmal einen regelmäßigen Rhythmus in meinem Leben. Oder ich fange wieder an, mich mit dem einen oder anderen zu treffen. Oder mich wieder zu öffnen. Und das wird Auswirkungen haben auf deine Gefühle. Das wird dir auch sagen, dass du wieder hoffnungsvoller bist, dass du wieder mutiger bist, dass du wieder dich wohler fühlst und nicht mehr so fokussiert bist auf den negativen Gedanken und Gefühlen. Durch die Kraft der Auferstehung, durch das, was Jesus tut, eröffnet sich unser Horizont und du bekommst die Freiheit, beim Glauben anzufangen, zu bekennen und zu glauben. Du bist diesen Gefühlen und diesem Weg nicht länger untertan. Es ist nämlich manchmal so, dass man gar nicht anders kann. Und hier ändert sich's. Du darfst anders. Du kannst anders, wenn du beim Glauben anfängst. Ein neuer Horizont. Im Psalm 42 kommt das ein bisschen rüber. Im Psalm 42, Verse 3 bis 12 oder Auszüge davon. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ja, dieser Mensch trauert. Er merkt, er fühlt das, was ihn beschäftigt, sehr stark. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Tiefe Trauer bedrückt meine Seele, gewaltige Wassermassen brausen und toben, Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Vers 9, aber ich weiß, und jetzt könnte man sagen, das glaube ich, das bekenne ich, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Warum bist du also so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Du darfst mit dem Glauben anfangen, auch wenn du dich nicht so fühlst. Setz dich nicht hin und mach nichts, wenn deine Welt enger wird, sondern rechne damit und bitte darum und steh auf und geh wieder erste Schritte. Trage ab, was sich vielleicht aufgestaut hat und hochgestapelt hat. Du darfst nämlich, und das ist der zweite Gedanke, gestalten. Du bist nicht verloren, du bist nicht hilflos in dieser Zeit, sondern du darfst in dieser Krise gestalten. Durch diese Kraft, durch diese schöpferische Kraft, die auch darin liegt. Und wenn es einfach erstmal ist, dir zum Beispiel zu sagen, ich werde jetzt aktiv für mich nach Hilfe suchen, nach Menschen, die mir gut tun, nach Menschen, die mir helfen können, das anzugehen, was mich hier belastet. Ich muss darüber reden, über diese ständige Angst oder was auch immer. Gestalte, fang an. Ich muss über diesen Verlust hinwegkommen. Gestalte, fang an, geh erste Schritte. Übertreib's nicht, aber geh. Und dann wirst du merken, dass deine Welt wieder weiter wird, deine Perspektive weiter und du sogar irgendwann an dem Punkt wieder bist, wo für dich noch mehr zählt als nur deine Situation. Wo auf einmal auch andere Menschen wieder wichtig werden und du wieder die Freiheit hast, dich auch um andere Menschen zu kümmern. Es gab einen anglikanischen Bischof, es war ein Neutestamentler, Nicholas Thomas Wright heißt der, und der hat diese Heilsgeschichte, also die Geschichte, die Gott mit der Menschheit schreibt, in 6 Kapitel eingeteilt. Kapitel 1 ist der Schöpfung, Gott hat die Welt erschaffen. Kapitel 2 ist der Sündenfall, ja, der Bruch von Gott und dem Menschen. Kapitel 3, so sagt er, es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Geschichte 4 ist das, was Jesus getan hat, das Evangelium, wenn du so willst. Kapitel 5 ist der Weg der Gemeinde, ja, von den ersten Christen an. Und wenn man nach ihm geht, sind wir in diesem Kapitel noch mittendrin. Ja, es ist die Kirchengeschichte, bis am Ende dann alles gut wird im 6. Kapitel. Wir sind im 5. und das heißt so, dieser Rest ist noch nicht vollendet. Und in Epheser 2, Vers 10 steht, was wir sind in dieser Zeit, was wir jetzt sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das darf deine Perspektive sein. Du darfst gestalten. Du darfst auch gestalten in dieser großen Geschichte, die Gott schreibt. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das bedeutet für uns, für euch als Gemeinde, vor uns liegen unbeschriebene Seiten, die wir mitschreiben dürfen. Wir dürfen gestalten. Vor uns liegt ein Land, das wir bearbeiten dürfen. Bearbeiten. Ja, wir sind Teil davon. Nicht Gott, ja, da ist Land, Gott macht, zack, fertig und wir gehen rein. Nein, Gott macht das mit uns. Er bearbeitet, wir sollen das Land bearbeiten. Ja. Vor uns liegen diese Gestaltungs-, diese Handlungsmöglichkeiten und immer entsprechend den Möglichkeiten Gottes. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Weil Jesus den Tod besiegt hat und weil er auferstanden ist, weil auch wir mit dieser Auferstehungskraft leben dürfen, werden wir durch den Heiligen Geist befreit, geführt aus unserem Schneckenhaus, einzeln oder als Gemeinde. Wir werden begabt und wir werden gesegnet in dem, was wir tun. Petrus hat das geschrieben, 1. Petrus 3, 8 bis 9. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig, zuvorkommt miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht Beschimpfung. Flüchtet euch nicht in die Opferrolle, werdet nicht selbst zu Tätern, sondern im Gegenteil, lasst uns gestalten, Im Gegenteil, segnet. Segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Im Licht dieser Auferstehung kommen wir in eine Gestaltungsfreiheit, die es zu entdecken gilt und die eine Weite hat, einen weiten Horizont hat. Das können wir gar nicht uns vorstellen. Ich würde gerne zum Schluss einmal den Ostergruß mit euch machen, wenn es okay ist. Ostergruß kennt ihr? Timo ist euer Pastor, also kennen wir den. Der Herr ist auferstanden. Amen. Das ewige Leben in Gottes Gegenwart ist sicher durch das, was Jesus getan hat. Es ist sicher durch unseren Glauben auch an Jesus. Und damit wird schon jetzt das Weltgeschehen, aber auch deine Welt in ein anderes Licht gestellt. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst für dich, wo auch immer du gerade stehst. Gott segne dich. Amen.